Wir kommen zu der Botschaft und die Schriftlesung ist heute auch unser Predigttext. Und ich lese uns aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 42, dem Buch Genesis, Kapitel 42, ab Vers 29 bis Kapitel 43, Vers 10. Dies ist das Wort des Herrn. Als sie aber zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan kamen, erzählten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen: Der Mann, der Herr des Landes ist, redete hart mit uns und behandelte uns als Kundschafter des Landes. Wir aber sagten: Wir sind aufrichtig und sind keine Kundschafter. Wir sind 12 Brüder, Söhne unseres Vaters. Einer ist nicht mehr, der Jüngste, aber ist gegenwärtig bei unserem Vater im Land Kanaan. Da sprach der Mann, der Herr des Landes, zu uns: Daran will ich erkennen, ob ihr aufrichtig seid. Lasst einen eurer Brüder bei mir zurück und geht und nehmt mit, was ihr für eure Familien braucht. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, damit ich erkenne, dass ihr keine Kundschafter, sondern aufrichtig seid. Dann will ich euren Bruder herausgeben und ihr könnt ungehindert im Land verkehren. Und es geschah, als sie ihre Säcke ausleerten, siehe, da hatte jeder seinen Beutel mit Geld in seinem Sack. Als sie und ihr Vater ihre Beutel mit Geld sahen, erschraken sie. Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen: Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Dies alles ist über mich gekommen. Sprach Ruben zu seinem Vater: Du kannst meine beiden Söhne töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Übergib ihn nur meiner Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Er aber sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Aber die Hungersnot lastete auf dem Land. Und es geschah, als sie alles Korn aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen: Geht und kauft uns wieder ein wenig Speise. Aber Juda antwortete und sprach zu ihm: Der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und dir Speise kaufen. Wenn du ihn aber nicht gehen lässt, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Da sprach Israel: Warum habt ihr mir das zuleide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie sprachen: Der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie es sich verhielt. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde: Bringt euren Bruder herab? Und Juda sprach zu seinem Vater Israel: Gib mir den Knaben mit. So wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir gewiss jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Lass uns noch kurz still werden und ich möchte vor der Botschaft beten. O heiliger Vater, wir bitten, dass du mächtig zu unseren Herzen reden magst durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir bitten, dass du uns lehrst, was wir lernen müssen, was wir sehen müssen. Herr, öffne unsere Augen des Herzens, dass wir immer mehr in das Bildnis Jesus Christus verwandelt werden. Herr, öffne unsere Herzen, so dass wir sehen, dass in Christus allein Hoffnung ist, dass die Rettung in Christus ist und sonst in keinem. O Herr, hilf du mir auch, in Klarheit zu reden, in der Kraft deines Geistes, denn du musst reden. Und das bitten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind im Kapitel 42 und du erinnerst dich an die Ereignisse, die bisher geschehen sind. Wir haben es letzte Mal angeschaut, dass die Brüder, sie mussten sich nun auf den Weg nach Ägypten begeben, weil es dort Nahrung gibt. Das ist der Weg, den Josef einmal gegangen ist, unfreiwillig, als Sklave verkauft. Und sie finden sich in Ägypten wieder, sie müssen zu diesem Herrscher Ägyptens gehen und sie werfen sich vor diesem Herrscher nieder, vor Josef. Und wir wissen, wie hart Josef mit ihnen gesprochen hat, sie beschuldigt hat, dass sie Spione sind. Und du erinnerst dich, es sind die Rollen, die nun vertauscht sind und die Begebenheit, die vor über 20 Jahren passiert ist, als Josef zu seinen Brüdern gesandt worden ist und sie ihn ja misshandelt haben und verkauft haben. Und nun steht Josef vor ihnen und herrscht sozusagen über sie. Und wir haben es letzte Mal schon angeschnitten und wir möchten heute vor allem auch Glaubensprüfungen anschauen. Glaubensprüfungen, die Josef durchlebt hat. Und wir werden auch Jakob sehen und auch unsere eigenen Glaubensprüfungen. Und du kannst dir vorstellen, wir haben hier schon einiges gesehen mit den letzten Malen, dass Josef hatte es schwer. Für Josef war es nicht einfach, seine Familie, seine Brüder vor sich zu sehen und so hart mit ihnen zu reden. Und es war sicherlich eine Glaubensprüfung, die er erlebt hat, die er durchleben musste. Und in diesen Eigenschaften, die aus dieser Glaubensprüfung in Josef offenbar werden, sehen wir gewisse Eigenschaften, die vor allem im Herrn Jesus Christus offenbar werden. Und wir sehen hier wieder, wie Josef auf Christus zeigt. Was sind das für Eigenschaften? Josef, er wurde geprüft in Geduld und Selbstbeherrschung. Natürlich, wir können sagen, ja, Geduld, Josef war im Gefängnis, er hat so viel leiden müssen, er muss Geduld geübt haben. Aber diese Situation ist etwas anders. Schau, als Josef im Gefängnis war, da hatte er keine Möglichkeit, sich aus dieser Situation herauszubringen. Nun steht er als Herrscher Ägyptens über seine Brüder und es liegt an ihm, ob er sich ihnen offenbart oder nicht. Und Josef offenbart hier Geduld und Selbstkontrolle, Eigenschaften, die auf Christus zeigen. Erinnere dich an Christus, als unser Herr Jesus, als er, nachdem er im Jordan getauft worden ist, wurde er ausgesandt oder ist hinausgegangen in die Wüste. Und wir lesen in Matthäus 4, dass der Satan kam, um ihn zu versuchen. Und nach 40 Tagen und 40 Nächten, da hungerte es ihn. Jesus war hungrig, aber er widersteht dem Satan ohne Ungeduld oder Eigenwillen und er handelt nicht unabhängig vom Vater, obwohl er könnte. Er übt sich in Geduld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft darüber nachgedacht und habe immer gedacht, für Jesus, da muss jede Versuchung etwas leichter gewesen sein als für uns. Weil er ja nicht nur Mensch ist wie wir, sondern er ist der Gottmensch. Und er hat sozusagen immer die Gottheit mit sich, er ist selbst Gott, sodass jede Versuchung etwas leichter für ihn ist. Aber das ist nicht der Fall, das ist ein falsches Verständnis von dem Gottmenschen Jesus Christus. Wir dürfen nicht vergessen, diese Versuchungen sind Jesus widerfahren als Mensch. Gott kann nicht versucht werden, sagt Jakobus. Und diese Versuchungen widerfahren Jesus als Mensch. Und er hat nicht mehr Hilfe gehabt als Adam im Garten Eden, wo er gefallen ist. und Jesus wird versucht, ohne Hilfe zu haben, sondern als Mensch. Und er überwindet und ist geduldig. Wenn wir manchmal die Versuchungen in unserem Leben anschauen, und C.S. Lewis, er gebraucht diese Illustration, er sagt es so deutlich, dass unser Herr Jesus, wenn uns Versuchungen begegnen, dann geben wir relativ schnell auf, wir versagen recht schnell, nicht wahr? Jesus Christus, wie der Autor des Hebräerbriefes sagt, er wurde versucht wie wir, aber ohne Sünde. Und C.S. Lewis, er gebraucht dieses Bild, stell dir einen Mann vor, der gegen den Wind läuft. Und der Wind wird immer stärker. Und was tut dieser Mann? Er legt sich nach einer Zeit hin, weil der Wind zu stark für ihn wird. Er erlebt nicht, wie die Stärke des Windes gegen ihn bläst, wenn er weitergegangen wäre, nach 10 Minuten oder nach längerer Zeit. Unser Herr Jesus, er hat sich nicht auf den Boden gelegt. Er ist stehen geblieben und er hat die ganze Macht der Sünde gefühlt. Und er ist stehen geblieben, ohne Sünde. Unser Herr Jesus, er war geduldig wie kein anderer. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat er dem Teufel in der Wüste gesagt, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und Jesus findet dort seine Ruhe und übt sich in Geduld. Und hier sehen wir Josef. Er, der mächtige Herrscher Ägyptens. Er sieht seine Brüder und er offenbart sich ihnen nicht. Er sagt ihnen nicht, wer er ist. Und du erinnerst dich an die Situation. Er sieht seine Brüder und nach so langer Zeit sieht er sein eigenes Fleisch und Blut. Und er versteht ihr Reden, er erkennt sie, sie erkennen ihn nicht. Und er kann sich ihnen nicht offenbaren, er kann, aber er tut sich ihnen nicht offenbar. Weil er wissen möchte, ob sie sich wirklich verändert haben. Und er übt sich in der Geduld. Er sieht die Not seiner Brüder, er sieht die Not seiner Familie. Und er bleibt für sie verborgen. Wie ist es bei uns? Ich meine, wenn wir uns vorstellen, wenn wir solche Macht und solche Autorität haben, wie Josef in dem Beispiel, hier in dem Text, ist es nicht bei uns so, dass, wir sehen es teilweise schon zwischen den Geschwistern, nicht wahr? Wenn der eine älter ist als der Ältere zeigt seine Position, nicht wahr? Ich bin älter, ihr seid jünger, ihr gehorcht mir. Und wir sind oft so hart, wir sind so oft um unsere Autorität oder Position besorgt und möchten genau diese darstellen vor anderen, vor allem die, die niedriger sind als wir. Und bei Josef sehen wir das nicht. Josef, er ist nicht hart zu ihnen, weil er seine Position darstellen möchte, sondern weil er sehen möchte, ob sie sich verändert hat. Er möchte sie zur Buße führen. Er wünscht sich, dass diese Veränderung in seinen Brüdern sichtbar ist. Wie werden sie Benjamin behandeln? Wie werden sie mit ihm umgehen? Was ist, wenn bei Benjamin irgendwas gefunden wird, sodass er schuldig ist? Wie werden die Brüder ihn behandeln in dieser Situation? Wie mich? Wie damals? Er muss sich in Geduld üben. Und gibt sich nicht zu erkennen. Und auch in der Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle. Josef, er wird geprüft in seinem Mitleid und damit auch in der Selbstkontrolle. Und wieder, wir sehen diese vollkommene Eigenschaft in unserem Herrn Jesus Christus, nicht wahr? Die falschen Zeugen treten auf gegen Jesus. Sie verspotten ihn, sie schlagen ihn. Sie behandeln ihn ungerecht, verurteilen ihn. Und Matthäus sagt uns, er schwieg. Jesus schweigt. Er steht vor Pilatus und Jesus gibt ihm nicht ein einziges Wort als Antwort. Ein Prediger hat es einmal deutlich gesagt, er schwieg, unser Herr Jesus schwieg, weil er unsere Sünden der Zunge getragen hat. Weil wir so oft und so schnell im Reden sind, schwieg Jesus. Und hier sehen wir diese außergewöhnliche Selbstbeherrschung in unserem Herrn. Der sündlose Sohn Gottes verteidigt sich nicht selbst. Und hier wieder diese Selbstbeherrschung in Josef. Er sieht seine Brüder nach all den Jahren. Und würde er freundlich mit ihnen reden, besteht die Gefahr, dass sie ihn erkennen. Also spricht er mit ihnen wie mit einem Richter. Aber sein Herz geht zu ihnen aus. Jeremia sagt es über Ephraim, über den neuen Bund und Ephraim als Synonym von Israel. Hier heißt es, denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr in Bezug auf Israel. Und hier sehen wir, wie Josef so hart zu seinen Brüdern spricht. Aber sein Herz brennt für sie. Er will ihr Bestes, er will ihr Wohl haben, weil er in der Situation gleichzeitig diese Barmherzigkeit zeigt, indem er ihre Säcke füllt, indem er ihr Geld zurückgibt, indem er sie nach Hause schickt und sorgt euch um eure Familien. In dieser Härte sehen wir die Liebe Josefs, die uns so unfassbar auf Christus weist. Wir sehen hier die Glaubensprüfung, die Josef erfahren hat in dieser Situation. Und wir haben es gelesen, als die Brüder zurückgekommen sind. Und das führt uns zum zweiten Punkt, zu der Glaubensprüfung von Jakob. Als die Brüder dann nach Hause gereist sind und sie haben gemerkt, ihr Geld ist in ihren Säcken. Und sie kommen nach Hause zu Jakob, ihrem Vater, und sie erzählen ihm, was passiert ist. Vater, wir sind hingegangen, er hat gedacht, wir sind Spione, wir sind es nicht, wir sind aufrichtige Männer, wir haben es ihm erklärt und dann haben wir das Geld in unseren Säcken wiedergefunden. Und was sagt Jakob im Vers 36? Er sagt, ihr habt mich meiner Kinder beraubt, Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Dies alles ist über mich gekommen. Und andere Übersetzungen sagen es deutlich, wie Jakob im Prinzip ausruft, alles ist gegen mich. Alles, was mir widerfährt, ist gegen mich. Josef habe ich verloren. Und Genesis 37 sagt uns, dass der Kummer über ihn gekommen ist und er nicht dieses Leid ablegen kann, bis er in den Tod gefahren ist oder fahren wird. Und er sagt, Simeon ist weg, Benjamin ist in Gefahr und die Hungersnot um sie ist schwer. Und Jakob, er ruft aus, alles scheint gegen mich zu sein. Und du kannst schon fast unsere nächste Frage an Gott gerichtet, wenn wir uns die Situation von Jakob vorstellen, wo ist Gott in all dem? Alles ist gegen mich. Ihr Lieben, manchmal meinen wir wirklich, alles ist gegen uns. Ob es äußerlich ist, die Hungersnot hier bei uns im Leben, ob es beruflich ist, Freunde, ob es die Probleme in unserem Leben sind, die über uns kommen, ob es eine einfach allgemeine Unzufriedenheit über unseren Zustand ist. Alles scheint gegen uns zu sein. Oder innerlich, wenn wir innerlich diese Kämpfe in uns haben, wenn wir die Kämpfe innerhalb der Familie sehen, diese Unruhe, alles scheint gegen mich zu sein, diese ganzen Herausforderungen. Und Jakob, er nimmt das wirklich so wahr. Es ist nicht so, dass er das erfindet, sondern er nimmt es so wahr. Und wie oft ist es bei uns im Leben, Manchmal denken wir einen Augenblick und sitzen vielleicht auf dem Stuhl, genießen die Sonne und trinken Kaffee und sagen, eigentlich ist das Leben gut. Und im nächsten Augenblick kommen Probleme über Probleme und du weißt nicht weiter. Und ich möchte ganz ehrlich sein, wenn du kein Kind Gottes bist, dann ist alles gegen dich. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann ist alles gegen dich. Du empfängst die Segnung Gottes. Jeden Atemzug, den du nimmst, ist die Gabe und die Gnade Gottes und du gibst nicht Gott die Ehre dafür. Du häufst die Schuld über dich, indem du die Segnung Gottes empfängst und nicht Gott die Ehre gibst. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann ist wirklich alles gegen dich. Aber als Kind Gottes darfst du wissen, wie Paulus es im Römerbrief schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Als Kind Gottes ist nicht alles gegen dich. Die Umstände, die Herausforderungen in deinem Leben, die Kämpfe in dir, sie sind dir zum Wohl. Und das dürfen wir nicht vergessen. Auf Jakob wirkt es aktuell so, dass alles gegen ihn ist. Die Familie ist in Not. Die Beziehungen innerhalb der Familie, sie sind schwierig. Streit, Misstrauen, Neid, Argumentation und alles, was da dazugehört, was wir alle auch kennen. Und du siehst auch bei Jakob ein Grund, worin du siehst, dass diese Beziehungen in der Familie immer noch schwierig sind. Schau, was Jakob sagt, warum er Benjamin nicht mit seinen Brüdern mitziehen lässt. Und wenn du die Verse liest, dann wirkt es so, als hätte Jakob nur einen Sohn, und zwar Benjamin. Was ist mit den anderen Brüdern? Jakob kümmert es sich nicht. Natürlich, wenn Benjamin was passiert, ist es schlimm. Aber was ist mit den anderen? Und es wirkt so, als hätte er Josef, der weg ist, und Benjamin als Söhne. Und du siehst, es ist immer noch nicht, die Familie funktioniert noch nicht, wie es sein sollte. Und vielleicht auch ein anderer Grund, warum Jakob fürchtet, Benjamin mit den Brüdern mitgehen zu lassen, ist, dass er Misstrauen gegenüber seinen Söhnen hat. Jakob ist nicht dumm. Er sieht ihr Verhalten, er sieht die Taten seiner Söhne und er hat vielleicht sogar in gewisser Weise Angst um Benjamin. Was könnten sie ihm antun, seinem Jüngsten? Und wird er überhaupt zurückkommen? Und das hilft uns zu sehen, ihr Lieben. Das, was Jakob hier tut, hilft uns, eine wichtige Lektion für uns mitzunehmen. Es ist eine Warnung für uns, nicht emotional in herausfordernden Situationen zu reden, unkontrolliert und übertrieben zu reagieren. Weil das ist es, was Jakob hier tut. Schau, mach keine unwahren oder übertriebenen Äußerungen, wenn du in so einer emotional geladenen Situation bist. Es ist nicht wahr, was Jakob sagt. Er hat nicht alle seine Kinder verloren. Josef, okay, er weiß es nicht. Aber Simeon lebt noch. Benjamin ist nicht verloren, er ist da, er ist zu Hause. Und dann sind die ganzen anderen Brüder auch noch da. Und Jakob, er übertreibt hier völlig. Und wie wichtig für uns, gerade in solchen Situationen, zur Ruhe zu kommen, vernünftig zu sein. Jakob wird hier getestet. Er wird hier getestet in seinem Vertrauen auf Gott. Und das ist für uns so wichtig zu sehen. Schau, auf Jakob wirkt es so, als ob alles gegen ihn ist. Was für Qualen diese Hungersnot über ihn und sein Haus gebracht hat. Aber tatsächlich ist es so, dass es ihm zum Wohl dient, dass es Gottes Segen ist, was Jakob noch sehen wird. Und er wird hier geprüft. Alles dient zum Wohl von Jakob. Schau auf die Brüder, was die Hungersnot in der Familie bewirkt hat. Diese Familie, die so zerstritten, so kaputt war, und diese Hungersnot kommt übers Land. Und wozu führt es innerhalb der Familie? Nun, dass die Brüder zusammenkommen, nicht wahr? Dass die Brüder versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Dass sie versuchen, einander zu verstehen. Und das ist noch nicht alles. Die Hungersnot führt dazu, dass sie letztendlich mit ihrem Bruder vereint werden. Mit Josef vereint werden. Es ist die Hungersnot, die bewirkt, dass sie sich um ihren Vater sorgen und füreinander da sind und bereit sind, füreinander einzutreten. Was wir vor allem in Juda sehen, nicht wahr? Und all das bewirkt die Hungersnot. Alles, was in Jakobs Augen erst so scheint, dass es gegen ihn ist, gebraucht Gott, um diese Familie zu versöhnen und zu bewahren, sodass Jakob später die Verheißung Abrahams wiederholen wird. Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einer Menge von Völkern machen und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben. Jakob, nicht alles ist gegen dich, alles ist für dich. Gottes Segen ist über dich und er tut Großes. Und er segnet. Und was für ein Trost für Kinder Gottes, nicht wahr? Was für eine Ermutigung für uns. Wir sehen oft, wenn du dir so einen Teppich vorstellst, und wir sehen oft diesen Teppich von der Rückseite, diese ganzen Fäden, diese ganzen losen Enden, und es sieht so hässlich aus. Aber dann wendest du den Teppich. Und es ist ein wunderschönes Bild zu finden. Für Kinder Gottes dient alles zum Wohl. Was für ein Segen, nicht wahr? Was für ein Segen. Und so sehen wir, wie Jakob hier geprüft wird. Und wir kommen zum dritten Punkt und sehen, wie wir geprüft werden. Wir erfahren Prüfungen. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Auf die Umstände, auf die Situation in unserem Leben. Wie reagieren wir auf Sünde, selbst Sünde, die gegen uns getan wird? Schau auf die Brüder, und es ist so erstaunlich, so bemerkenswert, du siehst und kannst fast beobachten, wie sie beginnen, anders zu reden. Wie sie beginnen, anders zu denken, über Gott nachzudenken. Das war vorher nicht in ihrem Leben gegenwärtig. Sie haben nicht darüber nachgedacht, was Gott tut, wie Gott handelt. Und nun sehen wir das. Wir sehen, was diese Situation und diese Prüfung in ihrem Leben bewirkt. Wir sehen, was wahre Buße, gottgewollte Trauer in Josef bewirkt. Geduld und Selbstkontrolle. Und bei den Brüdern wird ihr Verhalten auf Gott gerichtet. Und es stellt sich uns die Frage, was ist gottgewirkte Buße? Wie sieht diese aus? Wie sieht diese aus? Und du siehst es so deutlich auch im Unterschied zur weltlichen Buße. Schau, weltliche Buße richtet sich immer auf sich selbst. Weltliche Buße versucht immer zu verschleiern. Sie versucht immer zu verstecken. Sie will nicht, dass alles ans Licht kommt. Und das sehen wir bei den Brüdern wirklich ausgelebt, nicht wahr? Wie sie anfangs das, was sie Josef getan haben, einfach unter den Teppich kehren. belügen, verheimlichen, nicht darüber reden, nicht bekennen, nichts. Und Calvin, er sagte so deutlich, Buße ist wahre Hinkehr unseres Lebens zu Gott, wie sie aus echter und ernsthafter Gottesfurcht entsteht. Sie umfasst das Absterben unseres Fleisches und des alten Menschen und das Lebendigmachen des Geistes oder im Geiste. Buße ist nicht etwas, was dem Glauben vorausgeht, sondern etwas, was aus dem Glauben hervorkommt, herausfließt. Buße beinhaltet diese zwei Aspekte, das Absterben des alten Menschen und das Lebendigmachen im Geiste. Göttliche Buße sagt nicht, Vater, du beschuldigst uns falsch. Simeon wurde nicht beraubt. Benjamin ist auch noch da. Vater, du übertreibst. Und es hätten die Brüder sagen können, nicht wahr? Aber sie verteidigen sich nicht. Dieser Herrscher Ägyptens hat gefragt und wir haben geantwortet. Sie erklären, was passiert ist. Sie entschuldigen sich nicht. Und schau auch in diesem Ereignis, wie sie auf ihren Vater eingehen. Sie sehen, wie ihr Vater leidet. Sie sehen den Schmerz von Jakob. Und sie verstehen ihn. Ruben sagt, Vater, du kannst meine beiden Söhne töten und da gibt's absolut nichts Lobenwertes drüber. Ruben, wieso sagst du sowas? Was tust du da? Hier, nimm meine beiden Söhne und töte sie. Da ist nichts Lobenswertes dran. Aber was es zeigt, ist dieses edle Versprechen für den Schutz Benjamins, nicht wahr? Und dann liest du weiter im Kapitel 43 und wir sehen Juda und wir werden ihn uns sicherlich nächstes Mal noch genauer anschauen, aber hier sehen wir, wie er hervortritt und wie er beginnt zu sagen, Vater, ich für ihn. Und wir sehen hier einen Bund, der geschlossen wird. Vater, ich werde für ihn Verantwortung tragen. Ich werde sein Stellvertreter sein. Wenn er beschuldigt wird, trage ich diese Schuld. Und wir sehen, wie Juda hervorkommt und auf Christus zeigt, diesen Bund, den Gott geschlossen hat mit Christus Jesus, dem Bund der Gnade, wo Christus unsere Schuld trägt und wir frei sind, wo wir nicht auf uns selbst schauen, sondern einen Stellvertreter haben, der für uns die Schuld getragen hat. Und hier siehst du, was wahre Buße ist. Ich bin für ihn da. Wahre Buße ist das Eigentum Gottes, die Gott gibt, indem der Sünder bekennt, anerkennt und Christus sucht. Wahre Buße sagt nicht, ich bin schuld, andere sind schuldiger. Denn sie führt zu Jesus. Sie nimmt das Wort wahr und nimmt das Wort ernst. Schau, wir sehen hier, die Hungersnot lastet sehr. Und ja, Jakob sagt, geht und besorgt wieder Brot, geht nach Ägypten. Und was sagen die Brüder? Dieser Mann hat gesagt, wir werden sein Antlitz nicht sehen, wenn nicht Benjamin mit uns kommt. Benjamin bleibt hier, geht wieder, wir brauchen Brot. Vater, es lohnt sich nicht zu gehen. Dieser Mann hat gesagt, wir werden sein Antlitz nicht sehen, wenn Benjamin nicht mit uns kommt. Nimmt Geschenke mit, versucht einen anderen Weg zu finden, überredet ihn. Vater, es hat keinen Sinn. Dieser Mann hat gesagt, wir werden sein Antlitz nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns kommt. Findet einen anderen Weg. Nein, Vater, dieser Mann hat gesagt, auf diese Art und Weise müssen wir zu ihm kommen. Und das sehen wir im Evangelium, nicht wahr? Wir können nicht zu Christus kommen auf die Art und Weise, wie wir wollen, durch unsere Werke, durch unsere Taten, mit Geschenken und Lobreden oder sonst irgendwas. Wir müssen zu Christus kommen auf die Art und Weise, wie er es in seinem Wort geoffenbart hat. Durch Glauben an Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit, sondern wir müssen zu Christus kommen, auf die Art und Weise, wie Christus uns ruft, wie er uns gesagt hat, dass wir kommen sollen, schuldbeladen. Nichts, Herr, nichts bringe ich, nur das Kreuz umschlinge ich. Das ist es, was wir hier auch sehen. Das ist es, was wahre Buße ist, die sich an Christus klammert und die Hoffnung allein in Christus sieht. Möge der Herr dieses Wort segnen. Lass uns still werden, ich möchte beten.